Im Grunde wäre ich lieber Gedicht. Der Poetry Podcast des Lyrikkabinetts. Hallo ins Internet, herzlich willkommen auf den mobilen Endgeräten zum Poetry Podcast des Lyrikkabinetts. Mein Name ist Tristan Marquardt und ich sitze hier im Lyrikkabinett in München heute mit Michael Lenz. Herzlich willkommen.
Hallo Tristan.
Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, stelle ich dich kurz vor. Du bist in vielerlei Hinsicht ein Lyrikkenner. Du bist Dichter, der eindrucksvolle Gedichte schreibt und eindrucksvoll Gedichte vorträgt, performt. Zuletzt ist 2023 bei Fischer der Gedichtband Cora erschienen. Du bist Lyrik-Herausgeber von zahlreichen Autorinnen und Autoren, von Büchern von Franz Mohn zum Beispiel, Rainer Maria Rilke oder Helga M. Nowak. Du hast zudem zu Gedichten geforscht. Eine über 1000 Seiten lange Promotion zu Lautpoesie und Lautmusik nach 1945 und jüngere Lyrikschreibende kennen dich vor allem auch noch in einer anderen Rolle, nämlich in der des Dozenten, denn du bist seit 2006 Professor für literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Du beschäftigst dich aber nicht nur mit Lyrik, sondern du bist auch Autor von Theaterstücken, von Hörspielen, von Romanen, zuletzt im Roman Heimwärts, der ebenso im letzten Jahr bei Fischer erschienen ist wie der Spiegel-Bestseller Grönemeyer. Und dieses Thema und diese Person wiederum verbinden dich eng mit dem Lyrikkabinett, denn du warst gemeinsam mit Herbert Grönemeyer 2022 zu Gast in der Reihe Münchner Reden zur Poesie und daraus ist ganz unlängst Grönemeyers Publikation Im freien Flug hervorgegangen, die in diesem Jahr hier in der Stiftung Lyrikkabinett erschienen ist. Von deinen zahlreichen Auszeichnungen rufe ich jetzt nur einen ganz frühen und einen ganz aktuellen Preis in Erinnerung, den Ingeborg-Bachmann-Preis 2001 und den Bettina-Brentano-Preis für Gegenwartslyrik 2024 für den schon erwähnten Gedichtband Cora und dein Gesamtwerk. Lieber Michael, wir haben dich gebeten, für die heutige Folge des Podcasts von allen Gedichten, die du in deinem Leben gelesen hast, zwei auszuwählen und von allen, die du geschrieben hast, eines. Die bisherigen Gäste unseres Podcasts haben relativ einhellig davon berichtet, dass die Auswahl für sie ein durchaus qualvoller Prozess war und sie nicht auf Anhieb sofort wussten, welches die Texte sein würden. Wie bist du die Auswahl angegangen? Was waren für dich die Kriterien für die Texte?
Gesetzt war Rilke, das war nicht qualvoll. Auch eigentlich sofort klar, welches Gedicht. Dann wurde es ein bisschen enger. Ich habe auch nach fremdsprachigen Autoren, Gunnar Ekelöf zum Beispiel, interessiert mich sehr, geguckt. Oder zum Beispiel Nelly Sachs. Dann war ich aber im Rahmen von, wo er nicht ganz hingehört, Expressionismus, Poetik, auf Oskar Lörke gestoßen in einer Anthologie, wo ich ihn gar nicht vermutet hätte. Und ein hocherstaunliches Gedicht von 1911, Lörke war also recht jung, 25, 26, dass ich doch dachte, im Verbund mit dem Namen Oskar Lörke, der jetzt nur nicht jedem geläufig ist, dieses Gedicht auszuwählen. Das hat also nichts mit einem privaten Kanon zu tun, sondern es ist eine relativ momentane Entscheidung, was Lörke betrifft, aber das Gedicht hat nachhaltig Eindruck gemacht. Was sind die Auswahlkriterien? Form, aber auch die Störung von Form, wo etwas nicht ganz aufgeht, wo das asymmetrische, selber gestische Qualität hat. Ja, sowas wäre für mich da ein Kriterium und das gibt es sowohl bei Lörke wie auch bei Rilke. Dann natürlich ein thematischer Zuschnitt und das wäre bei beiden etwas, was existenziellen Zugriff erlaubt, über die Textur hinaus, auch über die Selbstreferenz, die poetische Selbstreferenz, die Texte auf der Klangebene, auf der rhythmischen Ebene haben. Also die Chiffre Tod spielt bei beiden mehr oder weniger expresses Verbes eine Rolle. Das waren die Kriterien.
Wir verraten noch nicht, welchen Text du von dir selbst mitgebracht hast. Das erfahren wir dann am Ende des Podcasts. Anfangen tun wir mit Lörke, mit Oskar Lörke. Du sagtest schon, vielleicht nicht allen geläufig, wer der Autor ist. Magst du uns noch ein, zwei Worte dazu sagen? Wer war Oskar Lörke?
Ja, er ist geboren 1884, lebte nicht lange, mit 56 ist er dann 1941 gestorben. War ein Dichter, der die meiste Zeit seines Lebens für den S. Fischer Verlag als Lektor arbeitete. Er begegnete dort zum Beispiel den er sehr verehrte Max Hermann Neisse oder auch Thomas Mann. Er war innerhalb des Literaturbetriebes, ich will nicht sagen eine Randfigur, er war ja immerhin Mitglied der Preußischen Akademie der Künste, aber er war niemand, der direkt zu Lebzeiten eine große Erscheinung gesehen worden wäre. Also keiner, dem man den Rang zugemessen hätte, wie Stefan George oder Rainer Maria Rilke zum Beispiel. Ob das berechtigt ist, ist ja eine ganz andere Frage. Und in jüngster Gegenwart gab es einige Autoren, die dann, Lutz Seiler zum Beispiel, wieder auf ihn hingewiesen haben, die ihn mit herausgegeben haben. Und so war er zumindest in interneren Kreisen wieder ein Begriff. Er war ein Autor, der Begriff ist natürlich gefährlich, ja. Wenn man Thomas Mann über diesen Begriff liest, ist der Begriff natürlich überhaupt nicht mehr verwendungsfähig. Er war jemand, der in die innere Emigration ging. Er lehnte den Nationalsozialismus ab, versuchte als Lektor für den Fischer Verlag, war ja ein jüdisch begründeter Verlag, Samuel Fischer, aber sich stark zu machen für einige Autoren, dass sie publizieren konnten oder überhaupt noch da sind, nicht? Und ansonsten war er jemand, der sich auch mit Form als Problem der Lyrik zum Beispiel beschäftigte und sich nicht zuletzt durch seine Lektorentätigkeit sehr, sehr gut auch in der Dichtung auskannte.
Jetzt sind wir sehr gespannt, was du uns für einen Text von Oskar Lörke mitgebracht hast. Den sollten wir jetzt unbedingt hören.
Tote Tage. Tage, wo der lange Regenbesen geisterhaft im Garten scheuert, zischt. Und die Welt, was sie gehabt, gewesen, nebelnd zur Vergangenheit verwischt. Tage, wo man dumpf von Schrank zu Schranke wandert und in leere Fächer sieht, aufhorcht wie der Laut im Schlosse Kranke und um seinethalb den Schlüssel zieht und den Schlüssel dreht und drückt am Barte, wärmt, vergisst in schlaff geschlossener Faust, wann ein Feuer durch des Ofens scharrte, unverständlich wie das goldne Leben saust.
Das ist ein sehr frühes Gedicht von Oskar Lörke aus seinem ersten Gedichtband, 1911 erschienen, du hattest es schon erwähnt. Die Thematik der Vergänglichkeit, Vanitas, steht klar vor Augen, und zwar des großen Ganzen, nicht? Und die Welt, was sie gehabt gewesen, nebelnd zur Vergangenheit verwischt, heißt es gleich in der ersten Strophe. Was fasziniert dich an diesem Text?
Es kommt sehr einfach daher. Es sind 3 vierzeilige Strophen, also 3 Quartette. Und es hat ein durchgängig laufendes, wiewohl noch zu diskutierendes Versmaß in 5-hebiger Trocheus oder wie man es nennt, trocheischer 5-heber. Ausnahme wäre, apropos Störung, die letzte Zeile, unverständlich wie das goldene Leben saust. Ja, das wäre dann eigentlich 6-hebig. Es sei denn, man liest unverständlich mit 2 unbetonten Silben. Ja, ich kann das ja mal karikieren. Die vorletzte Zeile: wann ein Feuer durch des Ofens scharrte, unverständlich wie das goldene Leben saust, wäre aber deswegen komisch, weil dann 3 unbetonte scharrte, merkwürdig. Ja, dieses unverständlich pratzt da ja auch so rein. Das nimmt ja wahnsinnig Platz in Anspruch. Unverständlich ist auch 4-silbig, ja. Und so könnte man dieses Gedicht auf der Strophenebene, es sind immer 10-9 Silben pro Zeile wechselnd, ja, bis eben auf die letzte Zeile, das sind 11 Silben, das nennt man 11 Silber im italienischen endecasillabo, aber es ist ein gereimtes Gedicht. Es hat eine klare Reimstruktur, ja, A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F. Jetzt würde ja eigentlich noch GG fehlen, in Zweizeiler, dann wäre es ein Shakespeare-Sonett.
Ja.
Es sieht so aus wie ein, die Metapher mag ein bisschen schief sein, amputiertes Shakespeare-Sonett, was ja von der Thematik durchaus passen würde.
Mhm.
Du hast ja schon gesagt, Vanitas. Und kommt also recht einfach daher, hat aber sehr subversive Unterfunktionen. Dann ist sehr faszinierend das visuell und akustisch Amorphe, was da in Erscheinung tritt, was einen Konterpart im Distinkten, im klar konturierten hat. Was meine ich damit? Das Amorphe, Geräusche, ne, der Regen, ja, das ist ja keine, das ist eine diffuse, rauschhafte Frequenz, Regen. Nebel wäre das visuell diffuse. Der Regen, der erscheint auch noch als quasi personifizierte Gestalt, als Regenbesen.
Mhm.
Der zischt wie eine Schlange vielleicht, ja, Regen zischt. Ist also eine geisterhafte Atmosphäre.
Mhm.
Dann das akustische Amorphe auch in dieser doch unglaublich prägnanten, das war etwas, was mich davor für das Gedicht so eingenommen hat, laut im Schlosse Kranke, ja, der Schlüssel. Das heißt, der Schrank ist leer, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Wenn man den Schlüssel rumdreht, gibt es merkwürdige Hallräume, öffnen sich da auch vielleicht in eine geahnte Unterwelt oder in eine Welt, wo eigentlich ja Hermes hinabführt, ja. Da verliert sich der Kontrast, da verliert sich die Kontur in diesen akustischen und visuellen amorphen Situationen. Der Konterpart, habe ich gesagt, also das wäre das Distinkte, das sind eben die Schränke. Allerdings, also signifikanterweise sind die Fächer von diesen Schränken leer. Die sind ausgeräumt oder noch nicht wieder eingeräumt. Das heißt also, übertragen gesagt, die Archive arbeiten nicht mehr. Ne? Und die Frage wäre für mich, ist die Leere mit zwei E, ist das dennoch eine Ordnung? Ist das dennoch eine Organisationsform? Oder ist es nur Hülle?
Mhm.
Ist es nur Form ohne Inhalt? Da hätten wir die Form-Inhalt, die leidige Form-Inhalt-Debatte wieder. Diese Leere aber der distinkten Elemente der Schränke, die korrespondiert da mit der Waschung oder Reinwaschung, wäre ja zu fragen, des Regens, der wegspült. Und damit assoziiert es natürlich das Vergessen, möglicherweise im positiven Sinne, ja, der Nebel verwischt die Welt, nebelnd zur Vergangenheit. Das ist ja kein aktiver freudscher Prozess des Verdrängens, sondern das ist ja eigentlich wie eine Naturgewalt. Der Mensch oder der Beobachtende hier dieses Gedichts sieht dem ja nur zu, das registriert das. Und interessanterweise gibt's ja gar kein Ich. Ja, es gibt in dem Gedicht kein Ich, finde ich auch sehr aufschlussreich. Dann gibt es die letzte Zeile, die dann abweicht eben mit der Mehrhebigkeit, das goldene Leben, unverständlich wie das goldene Leben. Als Trocheus stampft das ja so ein bisschen, das hat ja auch was Schreitendes, vielleicht auch Zermalmendes. Es hat ja im Gegensatz zu dieser amorph nebligen Atmosphäre der ersten Strophe hat es ja nichts Leichtes, ja, sondern das kann man ja sehr schwergewichtig, je nachdem wie man es liest auch, ja. Unverständlich für das goldene Leben. Was ist denn das goldene Leben? Da fällt mir ein, das goldene Zeitalter, das ist ja so eine in der griechischen Mythologie so eine Chiffre, ne? Der griechische Mythos kennt das quasi als adamitischen Zustand, ein Zustand der Unschuld, vielleicht auch als eine vorzivilisatorische Urphase, ja, des Menschen. Glück und Frieden sind damit in Verbindung gesetzt. Und interessanterweise desavouiert entweder der Regenbesen und der Schlüssel im Schloss, der da krankt, der dabei herausgenommen wird, desavouiert durch die Markierung unverständlich das goldene Leben oder es korrespondiert beides mit einer dialektischen Aufhebung des ins Positive. Ja, es ist gut zu vergessen, es ist gut, dass Reine gemacht wird, es ist gut, dass es eine Tabula Rasa in dem Sinne gibt. Und es gibt etwas auch jenseits des Verstehens, das Unverständliche in diesem, das heißt, der Nebel wie auch diese das Geräuschhafte, das wird jetzt nicht gedeutet, das sind keine Geisterstimmen zu hören, ja. Unverständlich, aber es wird trotzdem konnotiert mit Stimmen. Man versteht sie nur nicht, ja, man versteht Naturvorgänge vielleicht nicht, aber es wird auch klar mit dem Aufruf der Chiffre Goldenes Leben klar positioniert, dass Verständlichkeit nicht das Signum ist, unter dem Wirklichkeit oder Vergangenheit und Gegenwart zu verstehen wäre. Es gibt etwas anderes, eine andere Form von Verständlichkeit, nämlich die Wahrnehmung und einen Zusammenhang herstellen. Und dies tut das Gedicht, indem es dieses Wegwischen, das Saubermachen auch von Vergangenheit, aber nicht im Sinne von historischer Verdrängung 1911, ja, es war ja also noch vor dem Ersten Weltkrieg, geschweige denn vor dem Zweiten, da wird eine Brücke geschlagen zum goldenen Leben. Interessanterweise Ofens Scharte saust, da ist ja Orcus auch mit da, oder da klingt ja auch ein bisschen das Hermetische an. Es ist ja abgeschlossen, man kann da nicht reinschauen, es ist nicht beobachtbar selber. Das heißt, hier wird eine prägnante Figur von Anwesenheit, von etwas Abwesendem gestiftet. Das sind die Dinge, die mich dann sehr, sehr stark eigentlich für dieses Gedicht von Oskar Lörke einnehmen. Dann gibt es natürlich eine andere Sache, Ritual, wo man dumm von Schrank und Schranke wandert und in leere Fächer sieht. Da ist ja die Frage, ist das iterativ oder ist das einmalig? Mhm. Nein, es ist iterativ, es ist ein Ritual, es ist eine wiederkehrende Handlung. Jedes Mal, wenn der Regenbesen, es regnet ja wohl öfters, ja, meinetwegen im Herbst oder so, dann sieht man in leere Fächer. Das nimmt dem ja den unbedingten Realitätsbezug und macht die leeren Fächer des Schrankes selber wieder zu einer Art, zu einer Chiffre, zu einem allegorischen Spiel im Spiel, ja. Abgesehen davon hat das Ganze natürlich vielleicht nicht intendiert, für mich aber unwillkürliche Anklänge an den Zauberlehrling von wieso? Goethe. Ja, wie heißt es da? Und nun komm, du alter Besen, nimm die schlechten Lumpenhüllen. Ja. Da macht ja der Lehrling leer, der Meister ist weg. Und der Verhexter sozusagen den Besen, der hat keine Lust, da selber aufzuräumen, sondern der stiftet den Besen an und die Mächte, die er damit rief, die kann er nicht mehr kontrollieren. Da steht das ganze Ding unter Wasser und so weiter und so fort. Da muss der Meister zurückkommen, um das wieder zu löschen. Ja, sprichwörtlich das Wasser zu löschen. Aber dieses Saubermachen, diese Situation des alte Ordnung herstellen, das ist so eine kleine Brücke neben der Funktion des Besens, der allerdings hier etwas Negatives, ein von Magie verzauberter böser Geist ist. Und bei Lörke ist es ja eher ein letztlich vielleicht sogar sanftmütiger, positiver Geist, wenn auch etwas über dem ganzen Gedicht Tote Tage von Lörke schwebt, nämlich die Melancholie.
Also wenn ich dich richtig verstehe, ist etwas, was dich an dem Gedicht fasziniert oder was du daran spannend findest, auch, dass es gar nicht so klar ist, ob jetzt das Vergängliche, das Leere so negativ konnotiert ist.
Ja.
Der Schlüssel nicht, erst öffnet er insofern nichts, als dass er in eine Leere führt, dann wird er gezogen, ist an einem Ort, wo er eigentlich nicht hingehört, am Barte drückt er und dreht er, ist also quasi deplatziert, könnte man sagen, und dann wird er vergessen, wie es heißt, in schlaff geschlossener Faust. Das heißt, es wird nichts geöffnet, kein neuer Raum öffnet sich, es führt zu nichts anderem, nichts wird erschlossen, könnte man sagen. Das könnte man als Ausdruck von Perspektivlosigkeit lesen, aber das wäre zu eindimensional, sagst du.
Ja, die Komplexität des Gedichtes besteht darin, dass das nicht so eindeutig konnotiert ist. Ja, der Schlüssel, die Chiffre, etwas als Signal, was etwas öffnet, das kann man ja auch poetologisch lesen. Der Schlüssel hat einen Bart. Und der Bart ist vielleicht ein Signum für Weisheit, vielleicht aber auch ein Signum für Vergangenheit. Etwas hat einen langen Bart. Da will man gar nicht mehr drüber reden. Das ist unendlich. Das hat man hinter sich gebracht. Und der Schlüssel wird aus dem Schloss rausgenommen. Das heißt, wenn der auch in der Hand vergessen wird, könnte es ja auch sein, dass der Schlüssel keine Funktion mehr hat, dass der Schrank nicht mehr geöffnet wird. Drückt am Barte, das ist für mich in dem Gedicht schon eine mikronegative Situation. Da drückt etwas, was lästig ist, was nicht mehr erinnert werden sollte vielleicht, ja, das sind vielleicht private Erinnerungen des Lebensbiografischen, von einem nicht anwesenden Ich, außer von Wahrnehmung und von Tun, ist dieses Ich ja nicht anwesend, wie gesagt. Und diese Momentaufnahme hier, würde ich sagen, hat doch auch durch Drücken, ja, am Barte eher negativen Einschlag. Die Faust, es ist die Faust kann schlagen, Man macht etwas zur Faust, aber die ist schlaff geschlossen. Das heißt, im Gestus, das ist ein Gestus des Rausnehmens, ist da schon etwas vergessen.
Du hast schon angesprochen, dass sehr heraussticht, inhaltlich wie formal, in der letzten Zeile dieses Wort unverständlich. Vielleicht kommen wir darauf nochmal zu sprechen. Das letzte der drei Bilder, also der Regenbesen, das erste, dann der Schlüssel und der Schrank, das zweite, und dann eben heißt es in den letzten beiden Zeilen, ich wiederhole sie nochmal, wann ein Feuer durch des Ofens scharrte, unverständlich wie das goldene Leben saust. Man könnte das, diesen Wie-Vergleich, nicht unverständlich wie das goldene Leben saust, jetzt erstmal potenziell ja in zwei Richtungen beziehen. Man sagt, es bezieht sich auf wie das goldene Leben saust. Das goldene Leben bezieht sich aufs Sausen, also das Feuer sozusagen saust wie das goldene Leben, und beides ist unverständlich. Aber vielleicht ist dann doch die naheliegendere Lesart zu sagen, das Feuer saust durch des Ofens Schartes und macht dies unverständlich wie das goldene Leben. Ist dann das goldene Leben letztlich das, was unverständlich ist?
Ja, wenn man es mit dem goldenen Zeitalter sähe, wäre das ja die unvordängliche Urvergangenheit.
Ja.
Also nicht nur die Vergangenheit als ein temporaler Prozess, auf den man noch zurückblicken könnte, sondern das ist ja das nicht mehr verfügbare, nicht mehr zugreifbare davor. Ja. Das sind natürlich Dinge, die ja auch Gottfried Benn in seiner Lyrik, auch mit seinen Texturen und Vokabular, Fachvokabular thematisiert hat. Ja. Ich würde mal sagen, es ist auf einer gewissen Art und Weise schwer, oder man täte dem Gedicht Unrecht, wenn man da einzelne Zeilen so herausbräche und die quasi atomistisch bespräche. Was wir bis jetzt noch gar nicht besprochen haben, ist die ungeheure multiparametrische Textur des Ganzen, auch auf der Klangebene.
Das musst du erklären, was heißt multiparametrisch?
Ja, es hat ja diese Rhythmik, da sind wir relativ zügig drauf eingegangen. Es hat den Reim, es hat eine gewisse konventionelle Ordnung, es sind drei Quartette, das haben wir alles halbwegs mal anbesprochen. Aber die Klangfiguren, die Paranomasien, die Assonanzen, die Alliterationen, zeigt hier eine Textur, die deutlich eine poetische Etymologie hat, um mit Roman Jakobsen zu sprechen, weil dieses Klangnetz, was da drüber gelegt ist oder was die Textur struktural auch mitbestimmt, neben der rhythmischen und neben dem Endreim, ist etwas, was ja immer wieder dieses Medium-Gedicht Tote Tage von Oskar Lörke durchqueren lässt. Man entdeckt immer was Neues. Ich kann ja mal Beispiele nennen. Das sind eigentlich ja konventionelle Mittel, die hier eingesetzt werden, die aber über die Strophen gestreut, ja, sehr, sehr kunstvoll eingesetzt werden. Geisterhaft im Garten, GG, ja. Welt, was gehabt. Welt, was gewesen. Gehabt, gewesen, ja. Vergangenheit, verwischt. Scheuert, Schrank, Schranke, Schlosse, Schlüssel, geschlossener, Scharte, SCH. Das Goldene, Ofen, das Goldene, geschlossene, ja, also eine klangliche Mehrfachkodierung, Mehrfachverbindung über die Strophen und über die Zeilen und Strophengrenzen hinweg. Wenn man diese, wo wir ja gar nicht die Zeit haben, aber man sieht, hier ist einiges zu holen, wenn man diese Klangkorrespondenzen mal in eine Linie setzt, dann kann man sich ja fragen, warum hat Lörke die ausgewählt? Warum keine anderen? Mit SCH-Lauten gibt's viele Wörter. Warum hat er Schrank, Schlüssel, Scharte? Warum gerade die? Würde ein langes Gespräch jetzt zur Folge haben, diese Frage. Nur die Feststellung wird mir jetzt erstmal genügen, aus dem Vorrat an möglichen lautlichen Verbindungen, die das Kriterium SCH auf betonter Silbe erfüllen würden, gäbe es viele, er hat aber die ausgewählt. Und diese Reihe bildet dann sozusagen eine poetische Etymologie, das ist sinnbildend in sich, in der Form des Gedichtes. Da müssen wir jetzt nicht anfangen, über die Bedeutung, die dann dieses Sinngefüge transzendiert, zu fragen, sondern es ist auch ein Gedicht, weil es auf dieser sozusagen multiperspektivischen Sinnebene kann dieses Gedicht in sich bleiben. Es bildet sich auf sich ab. Und das wäre für mich auch ein ganz wesentlicher Punkt, der hier handwerklich sehr gut, aber eben nicht nur handwerklich kunstvoll gemacht wird, sondern ich würde auch sagen, mit einem gewissen existenziellen Nachdruck. Da wusste nicht nur jemand, was er tut, sondern er hat das gestisch, semantisch auch mit einer gewissen existenziellen Note versehen und oder versehen können.
Dich verbindet ja mit dem Autor der gleiche Verlag.
Ja.
Und übrigens auch die Tätigkeit, dass ihr beide besonders aktiv für die berühmte Zeitschrift Die Neue Rundschau wart, wo er viel publiziert hast und wo du auch schon Ausgaben herausgegeben hast. Wenn du jetzt über das, was du an diesem Gedicht so spannend findest, sprichst, gibt es dann auch zwischen dem Dichter Lörke und dem Dichter Lenz Beziehungspunkte? Also erkennst du auch Dinge, die dich in deinem eigenen Schreiben sehr beschäftigen in diesem Text? Gibt es da einen Resonanzraum?
Genauigkeit. Würde ich sagen, Genauigkeit und Hingabe ans Detail, bestimmte thematische Zuschnitte, die Zentralchiffre Tod, dann auch die Frage von Beobachten, Wahrnehmen, Ekphrasis, Beschreiben von etwas, Dinge in eine Konstellation zueinander bringen, das hat ja durchaus konstellative Momente, dieses Gedicht. Das wären jetzt so ein paar Sachen, die finde ich, doch Verbindungslinien sind.
Ich würde vorschlagen, dass wir einen weiteren Dichter dazu nehmen, der dich schon lange beschäftigt, mit dem du dich schon lange beschäftigst. Es ist dies Rainer Maria Rilke. Welchen Text von Rilke hast du uns mitgebracht?
Der Tod heißt dieser Text. Der Tod. Da steht der Tod. Ein bläulicher Absud in einer Tasse ohne Untersatz. Ein wunderlicher Platz für eine Tasse. Steht auf dem Rücken einer Hand. Ganz gut erkennt man noch an dem glasierten Schwung den Bruch des Henkels. Staubig und Hoffnung an ihrem Bug in aufgebrauchter Schrift. Das hat der Trinker, den der Trank betrifft, bei einem fernen Frühstück abgelesen. Was sind denn das für Wesen, die man zuletzt wegschrecken muss mit Gift? Blieben sie sonst? Sind sie denn hier vernarrt in dieses Essen voller Hindernis? Man muss ihnen die harte Gegenwart ausnehmen wie ein künstliches Gebiss. Dann lallen sie. Gelall, gelall. O Sternenfall, von einer Brücke einmal eingesehen, dich nicht vergessen, stehen.
Wir sind in einem doppelten Rilke-Jubiläumsjahr. Dieses Jahr ist der 150. Geburtstag, nächstes Jahr der 100. Todestag von Rilke. Und auch dieses Gedicht feiert ein immerhin kleines Jubiläum. Rilke hat es nämlich 1915 geschrieben, also vor 110 Jahren. Man könnte vielleicht sagen, es ist ein unbedingt faszinierendes, aber auch in gewisser Weise untypisches Rilke-Gedicht. Es ist weniger formstreng als beispielsweise die berühmten neuen Gedichte, nicht mit dem Karussell, dem Panther, dem archaischen Torso Apollos oder auch die Sonette an Orpheus. Man könnte vielleicht auch sagen, es ist ein bisschen erratischer. Was hat es dir an diesem Gedicht besonders angetan?
Das fängt an, völlig ungeschminkt, der Tod. Da muss man schon was liefern können, ja. Damit man nicht in die Schmink-Kabarettkiste vielleicht noch am Ende des schwarzen Humors oder irgendwie einer lächerlichen Tragik gerät. Und ich finde, Rilke liefert auch. Er liefert auf der Bildebene, erzeugt da ganz bestimmte Denkfiguren, auch paradoxe Denkfiguren. Er liefert auch auf der formalen Ebene, denn es sind 19 Zeilen, das ist schon mal asymmetrisch. Und es lohnt sich tatsächlich auch auf die Reimpaarungen zu schauen. Es sind 5 Strophen, die sind selber asymmetrisch. Die erste Strophe hat 7 Zeilen, schon mal merkwürdig. Dann gibt es zwei Zeilen, dann gibt es zwei Zeilen, dann gibt es fünf Zeilen und dann gibt es drei. Also das Asymmetrische, das Unteilbare überwiegt. Diese Zweizeiler, die es gibt, haben das Reimschema EFFE, so wie so ein Spiegel. Aber wenn man auf das Reimschema schaut bei diesen 19 Zeilen, lohnt es sich auch das mal genau zu sehen, weil das ist in mindestens einem Punkt sehr aufschlussreich. A, B, C, A, D, D, E. E, F, F, E. G, H, G, H. I, I, J, J. So. Es gibt also das E, da reimt sich dreimal was. Ne? Eine Zeile, ein Endreim gibt es. Dreimal Schrift betrifft Gift. Allein das, Schrift betrifft Gift. Wenn man das rausnimmt, das ist ein Trias. Das ist schon so eine thematische Schleuder des Ganzen. Etwa eine Zentrifuge, die gleichzeitig das Ganze auch zusammenhält im motivischen Netz. Dann habe ich mich gefragt, wie könnte dieses Gedicht rezitiert werden? Ich versuche mich dem Gedicht aus verschiedenen Perspektiven jetzt zu nähern. Man könnte sich Rilke als Bänkelsänger vorstellen. Ja. Der steht da auf dem Bänkel, also der Bank, und hat so einen Zeigestock, einen langen Zeigestock, und dann zeigt er auf eine Leinwand, auf ein Bild oder auf Bilder im Bild. Nicht? Da steht der Tod, da kann man schön hinzeigen. Da, hier, dieses. Ja, das sind ja diese deiktischen Dinge, die da in dem Gedicht auch aufscheinen. Also eine plastisch sehr prägnante Situation erzeugen. Also es gibt eine situative, dingliche Referenz in dem Ganzen. Tod, Essen. Ja, und dem Tod und dem Essen oder das, der Tod als Essen, könnte man direkt denken, auch die Quincy, Drogenesser. Komischerweise wird dieser Trank ja gegessen. Sind denn das für Esser? Ja. Dem ist per se, diesen Tod und Essen ist per se so eine Zeigestockgestik inhärent, die aufgerufenen Topoi dann im Sinne von Energeia, wie es die Rhetorik sagt, von anschaulich, dynamisch vor Augen führen, ja, die werden dadurch geradezu szenisch vor Augen geführt. Das heißt, es hat was Szenisches, dieses Gedicht. Und es ist eine Suggestion auch von Präsenz und Unmittelbarkeit. Jetzt hat das Gedicht aber ähnlich wie Lörke auch, aber mit anderem Zuschnitt, verschiedene Strategien, um da ein differenzielles Bild zu erzeugen, eine differenzielle Situation zu erzeugen. Es ist audiovisuell, das macht es dann prädestiniert für Bänkelsang auf der einen Seite, ja. Dann hat es mit dem Bänkelsang als vielleicht Unterordnung, da streitet man sich, wie die zusammenhängen, etwas Moritathaftes, ja. Kommt Moritat, Karlauer mäßig gefragt, aber das fragt man sich ja auch heute teilweise noch, von Mordtat oder kommt es von Moralität, hat das Gedicht so etwas? Was anempfiehlt es, bring dich um oder weg mit den Alten? Wer sind die Alten? Ist das Alter da die Frage oder ist das das geistig Alte? Das kann man ja noch gesondert, könnte man das betrachten. Bring dich um, nimm Gift, hat das was Suizidales, ja, apropos Mord, ist es dann Beihilfe zum Selbstmord und so weiter. Man kann ja fast immersiv ins Bild hineingreifen und die Tasse herausnehmen, ja, Trinker, den der Trank betrifft, ja. Dann gibt es sehr schöne Dinge, bevor wir dann vielleicht auf die rhythmische Struktur kommen, die hier diese spezifische rilkische gestische Semantik erzeugen. Hoff, Trennungsstrich, Nung in aufgebrauchter Schrift, da ist was gebrochen, aber noch erkennbar, oder man kann es, sozusagen wie unter LSD-Einfluss, wieder ergänzen, wenn die Typografie kaputt ist. Ja, man sieht es hinzu, aber das signifikante Wort Hoffnung am Bug, ja, aufgebrauchter Schrift, die Schiffsmetapher, die Weltmetapher des Reisenden auf dem Schiff, ja, das Leben als eine Schiffsart. Hoffnung ist zweigespalten, ja, aber noch nicht in sich selbst ganz verloren. Die Schrift, ist aufgebraucht. Von was wäre ja die Frage? Von Interpretation? Verweigert das Gedicht ausgelegt zu werden oder will es damit Vorschub leisten? Oder ist die Tasse so oft in Benutzung gewesen? Ist das eine so suizidal bekannte Tasse, dass jetzt schon so Plastik erhoben wird? Ja, das ist auch ein Dinggedicht im rilkischen Kanon. Wäre das ein Dinggedicht? Dann dieses Abgelesen. Das kann man ja auch ganz konkret nehmen als eine Form von Karlauer. Ablesen heißt hier, lies mal, da steht's, kannst du ablesen, so. Das heißt aber auch, wenn man es konkret liest, ablesen, man liest es einmal und dann ist es weg. Mhm. Man hat es abgelesen, wie wenn man etwas abwischt. Ja.
Und wäre zu beziehen auf die Hoffnung.
Ja, klar.
Weil das die beiden Wörter sind.
Genau.
Die, mit dem Bindestrich
dazwischen. Die korrespondieren. Und die Frage wäre dann auch, hat man einmal Hoffnung? Hat man eine Chance nur? Ja, das wäre aber jetzt eine lebensweltliche Auslegung. Gerade diese lebensweltlichen Auslegungen sind es ja, die Rilke immer zum Deutungssteinbruch und zum fragmentarisierten Lebensberater gemacht haben. Das würde auch beschreiben, warum er so beliebt ist. Ja, das Beliebtsein hat nicht mit einem Verstehensprozess zu tun, sondern mit so der aphoristischen Brillanz, die er hat, die manchmal es erlauben aus einem Gedicht, apropos, du musst dein Leben ändern, archaischer Torso Apollos, lohnt es sich ja, kann man ein oder zwei Zeilen rausnehmen, die für sich bestehen, und manchmal weiß man gar nicht, dass das nur ein Fragment eines Größeren ist, ja. Dieses Essen voller Hindernis ist ja auch was Enigmatisches. Wer hindert da was? Ja, das Essen voller Hindernis. Wer hindert da wen? Gleichzeitig kann man das Gedicht noch anders sehen, nämlich als, meines Erachtens als Emblem. Mhm. Bengelsang wäre das eine. Emblem ist wieder so eine multimediale oder transmediale Entität. Der Tod wäre im Emblem klassischerweise die Überschrift, die Inscriptio, das Motto, ne? So. Bitte Aufgabe über den Tod. Der Tod. Allen gleich die Aufgabe. Mhm. So, wie im Leben. Dann kommt die Pictora, und zwar mehrere Bilder. Ja, das wäre dann die Bildebene. Das wäre das, was im Barock dann als Bild tatsächlich gezeigt wird, als ein verrätseltes Bild, eine Allegorie. Und dann käme eben die Auslegung, die Subscriptio, ja, die Unterschrift, wie man es im Emblem nennt. Das wäre tatsächlich das mit dem Sternenfall. Eine merkwürdig dekontextuiert erscheinende finale Figur, die auch abgetrennt ist durch so Auslassungspunkte. Ich würde ja sagen, man muss dann schweigen. Das sind Punkte, wo man schweigt. Ja, die als eigenständige Zeile vor den letzten beiden Zeilen bei Rilke aufscheint. Auslassungspunkte.
Das müssen wir vielleicht nochmal benennen für diejenigen, die den Text nicht vor Ohren haben, weil sie uns gerade auf den vor Augen haben, weil sie uns gerade auf den Ohren haben. Also nach Gelall stehen erst einzelne Punkte und dann ist eine ganze Zeile mit Punkten. Nur aus Punkten und dann geht
kommt die nächste. Ja, da taumelt was weg, da taucht etwas durch irgendwelche Schichten durch. So könnte man sich das vorstellen. Es hat ja selber bildliche Qualität. Und dann kommt mit dieser hymnischen, an antikische Verse vielleicht sich anbindende Formel O Sternenfall. Also aus dem Gelal transformiert sich das der Sternenfall. Sternschnuppen, Meteor. So, dich nicht vergessen, stehen. Ja, dich nicht vergessen, stehen. Was heißt das? Ist das wie bei Kafka, wo über die Brücke ein rasender Verkehr geht? Das Urteil ist es ja, glaube ich, ja. Will sich jemand da die Brücke runterstürzen? Erinnert er sich an einen Selbstmordversuch? Da kann man wild spekulieren. Dich nicht vergessen. Die rückbindende Erinnerung an wen? Auch immer. An den Tod? Fragezeichen. An eine Geliebte, einen Geliebten. Führt zu einer sehr prominenten Stelle in einem Gedicht, nämlich zum Schluss. Stehen. Es fängt an. Der Tod. Da steht der Tod. Das endet mit stehen. Das ist ja wie ein Befehl. Jawohl, mach ich. Das Auge steht auch, und es ist so komprimiert. S-T-E-H-N. Ja. Das ist das Finale. Das heißt, da ist in einer Bewegung innegehalten worden. Es scheint da jemand sich, könnte man jetzt spekulieren, wo sieht man diesen Sternenfall? Das steht ja auch in dem Gedicht drin. Ja. Von einer Brücke einmal eingesehen. Auch das ist interessant. Eingesehen. Das heißt ja doppeldeutig. Ich sehe etwas ein, durch eine Luke, durch irgendwas. Ich entdecke da was plötzlich. Die Sicht ist behindert oder verstehen. Jetzt hab ich's. Ich hab's verstanden. Ne? Stehen. Ja, also kein Selbstmord. So könnte man. Ja, interessant ist aber, dass natürlich mit dieser Auslegung, mit dieser Subskription, mit dieser Sentenz am Schluss, wenn man über das Emblem das Gedicht sieht, dass da etwas ganz anderes aufscheint, was aber durch eine Rhythmik rückgebunden ist, oder auch das Metrum, da sollte man noch drüber sprechen, rückgebunden ist an das Vorherige, aber es ist scheinbar das ganz andere, was hier perspektivisch angeboten wird. Das eine ist ja, hat was Geschlossenes, fast Raumweh bereitendes mit der Tasse auf dem Rücken einer Hand, ja. Und hier der Sternenfall, das öffnet sich ja ins scheinbar Uferlose bis auf das Eingesehen, ja. Der schmale Ausschnitt vielleicht nur. Metrum habe ich gesagt. Da sollte man nochmal schauen und das kann man an einem einzigen Ding zeigen vielleicht. Dich nicht vergessen. Das ist ein Adoneus. Mhm. Dich nicht vergessen. Da, 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 da. Hälfte des Lebens. Lukas Podolski. Ja. Dich nicht vergessen. Das ist ein Adoneus, also vom sapphischen Odenmaß, Liebesgedicht. Oton Adonis. Ja, weh dir Adonis. Die Todesklage als Liebesklage, als Liebesgedicht von Sappho. Und das benutzt natürlich Rilke hochvirtuos, ja. Man kann das ganze Gedicht, das macht man nicht jetzt, das ganze Gedicht können wir aufgrund, vielleicht eine Sache zeige ich noch nachher, kann man untersuchen. Die metrische Struktur ist hyperkomplex, aber funktional. Mhm. Ne? Das heißt, dieses Gedicht von einem quasi suizidal, von einer quasi suizidal anempfehlenden Moritat dreht sich hin zu einem Liebesgedicht und dieses Liebesgedicht stoppt diese Bildbewegung dieser Tassen, dieser Gift in der Tasse Situation, ja. Es gibt noch andere metrische Dinge, die stark sind, wo man genau nicht weiß, was ist eigentlich da, wie ist das zu lesen, sprachrhythmisch zu realisieren, was ist da mit dem Rhythmus los oder mit dem Metrum, die man zuletzt wegschrecken muss mit Gift. Ich nehme nur das mal. Ja, wie soll man das lesen? Da gibt's ja, ich karikiere das mal. Die man zuletzt wegschrecken muss mit Gift. Komische Zäsuren, komische Verschiebung, wegschrecken, Tonfallbeugung klingt komisch, würde natürlich dieses ta 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 ta, was vorher geliefert wurde, wieder aufnehmen, aber ist anscheinend irgendwie nicht ganz passend. Oder man liest, die man zuletzt wegschrecken muss mit Gift. So, dann hat man eine harte Zäsur, die man zuletzt wegschrecken muss, ja. Also, ich glaube, das nennen wir ja Hiatus, zwei Betonungen hintereinander in der griechischen Lyrik, sehr wohl vertraut, aber die arbeitet anders als die deutschsprachige natürlich. Sie arbeitet mit Längen und Kürzen. Bei der Deutschen gibt es viele Begriffe, Hebung, Senkung und so weiter. Das wollen wir hier nicht durchdeklinieren. Oder man betont, die man zuletzt wegschrecken muss mit Gift. Sogar drei Betonungen. Diese Doppelbetonung würde man in der Metrik Molossus nennen, ja. Und so weiter. Also da kann man in die tiefen Schichten der Metrik hineinbohren und man wird auch fündig und man muss das aber rückbinden mit, warum benutzt er das? Man könnte ja sagen, haha, handwerklich ist er da aber ganz schlecht gelandet. Ja, da hat er keine Zeit gehabt hier. Nee, das ist Prosa vielleicht. Da kommen ganz andere Gedanken. Die Genesis der Prosa aus der Lyrik wäre da vielleicht ein Beleg. Die man zuletzt wegschrecken muss mit Gift. Ja, das ist natürlich sehr aufgeladen. Das ist ja appellativ fast. Aber es bricht aus diesem alternierenden oder daktylischen Moment völlig heraus. Es sind so mehrere Stopper hintereinander. Ja, könnte man gewissermaßen durch die harten Zäsuren als Prosa deuten. Ich will das jetzt nicht übertreiben, das ganze Gedicht kann man auf diese Art komplett auseinandernehmen und sehen, wie es gebaut ist. Die Partie nachspielen des Ensembles von sprachrhythmischen Entitäten, von metrischen Mustern, von semantischer Führung, von einer Gestik des Zeigens und so weiter.
Liebe Zuhörende, Sie merken, wir könnten eine ganze Folge eigentlich über diesen Text reden, vielleicht sogar einen ganzen Podcast lang. Über das Gedicht Der Tod von Rainer Maria Rilke. Eine Frage würde ich unbedingt noch stellen und wollen und damit auch nochmal von der Mikrostruktur der Metrik und des Rhythmus zum größeren Kontext kommen. Denn es fällt ja auf, dass es ein Text Der Tod ist, der im Jahr 1915 entstanden ist, also im Ersten Weltkrieg. Und ich als jemand, der sich viel mit mittelalterlicher Literatur auch beschäftigt, bin natürlich sofort geneigt, am Anfang auch, du hast den Begriff Allegorie schon gesagt, sozusagen eine Allegorie für den Tod zu tehen, der begegnet als Absud, also als wässriger Extrakt in einer Tasse, er ist deplatziert, das heißt an wunderlichem Platz, die Hoffnung steht auf der Tasse mit aufgebrauchter Schrift, sie schwindet, also würdest du in diesem Sinne das auch auf den Ersten Weltkrieg beziehen, oder ist das zu eindimensional?
Das liegt natürlich vom historischen Kontext sehr nahe. Man weiß ja, und ist die Forschung auch langsam auf den Trichter gekommen, dass Rilke, was Zeitgenossenschaft und politische Situation betrifft, hellwach war. Das hat er verfolgt. Ja, er war da zwar immer gerne in verschiedenen Türmen und Schlössern, Dino und so weiter, aber das hieß nicht, dass er weltabgeschieden war. Er hat ja sein eigenes Rilke-System aufgebaut. Zu diesem System gehört natürlich ein heftiger Briefwechsel mit verschiedenen Damen und Herren und Frauen und Männern. Es gehörte aber auch dazu, dass er sich natürlich politisch sehr genau informierte, was zeitgenössisch los ist. In dem Sinne, klar, dieses allegorisierende Verständnis, auch im Sinne des Totentanzes, ja, wäre durchaus etwas, was mit dem Ersten Weltkrieg, der ja dann ungefähr ein Jahr, in Anführungszeichen, im Gange gewesen wäre, in Verbindung zu bringen wäre. Andererseits muss man auch gucken, dass natürlich ganz bestimmte thematische Vorgaben, ganz bestimmte thematische Zuschnitte viral waren zu der Zeit auch. Ja. Die waren Common Sense, damit beschäftigte man sich, ja. Ob es wie bei Arne Holz, ein anderer Zeitgenosse, das Wiederaufnehmen japanischer Holzschnitte sind, ja, so bestimmte Modernismen und so weiter, ja. Von denen Rilke sich natürlich immer sehr fast elitär abzugrenzen versuchte, aber so ganz unaffiziert war er natürlich da auch nicht. Und wenn man jetzt, womit Rilke ist, welche Strömung gehört Rilke an? Der gehört der Rilke-Strömung. Ja. Ja. Er ist auch kein Expressionist. Aber wenn man jetzt in den zeitgleichen Expressionismus schaut, das wimmelt selbstverständlich von Gedichten, die mit Tod, auch im Sinne, wie man das hier deuten könnte, von etwas Totentanzartigem zu tun haben. Ja, also nicht nur neue Medien, nicht nur die Sensation von Kino und zunehmender Geschwindigkeit, Akzeleration und so weiter, sondern auch von Mortalität, dahin siechen, von Armut und so weiter. Das ist natürlich eine metaphorische, auch motivische, realistische Kette an Motiven der Lyrik der Zeit.
Und gleichzeitig haben Rilkes Gedichte, wie auch in diesem Fall, dann doch immer etwas Zeitenthobeneres. Würdest du sagen, das vielleicht noch als Abschlussfrage, bevor wir unbedingt ein Gedicht von dir hören wollen, das ist auch einer dieser Ursachen für diese langlebige und ja auch internationale Rilke-Begeisterung. Ich bin jedes Mal überrascht, wie sicher ich mir sein kann, wenn ich im Ausland in eine Buchhandlung gehe und dann schaue, wenn sie eine größere Lyrikabteilung hat, was haben sie an deutschsprachiger Lyrik da? Und man kann sich, also man liegt nie falsch mit der Annahme, dass es Rilke ist, der weit vor Goethe oder Celan oder anderen mit am allermeisten vertreten ist. Spielt das auch mit rein, dass es eben nie nur auf einen ganz spezifischen Kontext zu beziehen ist? Oder womit würdest du das?
Das ist für die Leute ein biografischer Deutungssteinbruch. Ja, und in dem Sinne ist er natürlich ein hermeneutischer Generator. Der ist, wie das Bild des archaischen Torso, schimmert nicht wie Raubtierfelle. Denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Auch bei Rilke ist keine Stelle, die dich nicht sieht. So könnte man das auch lesen und verstehen. Da gibt es immer was Attraktives, was man für die eigene Situation, die Lebenssituation sofort adaptieren kann. Das findet so prägnante, teilweise paradoxale, komprimierte Denkfiguren, dass es höchst anschlussfähig ist. Ja? Und selbstverständlich hat Rilke, der hat nicht dafür sorgen wollen, dass jeder ihn versteht, denn die Frage des Verstehens ist eine ganz andere bei Rilke, ja. Die Frage aber der Anmutung, des Anwehens, ja, das ist, glaube ich, relativ hindernisfrei, ja. Er hat natürlich nicht darauf geschrieben, zu gucken, welche Publikumsattraktivität, dass möglichst viele ihn lesen, sondern er hat seine Gedichte versucht, autark zu machen, in sich selbst kreisen zu lassen, wie Mobiles, als skulptural auch verstanden. Das heißt, die handwerkliche Arbeit hörte überhaupt gar nicht auf bei ihm, ja. Und er hat natürlich auch geguckt, das denke ich schon, dass er da Anschlussfähigkeit erzeugen kann, ohne sich ästhetisch-künstlerisch zu verkaufen. Denn sonst, du musst dein Leben ändern. Ja? Wir kannten nicht dein unerhörtes Haupt, darin die Augenäpfel reiften. Die Augenäpfel reiften, ist ja unfassbar, diese Formulierung. Das, man braucht den ganzen Vorbau, ich will das jetzt gar nicht, ist ja nicht unser Thema hier. Man braucht den ganzen Vorbau, ja, um sich diese Schlusszeile erlauben zu können. Denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern. Ja, den ganzen Vorbau braucht es. Nur dann geht sowas.
Wir machen jetzt einen großen Sprung. Einen Sprung über 110 Jahre in das heutige Jahr 2025, beziehungsweise in ein Gedichtband, der vor kurzer Zeit erschienen ist, nämlich dein Gedichtband, Cora, beim Fischer Verlag erschienen. Du hast uns ein Gedicht daraus mitgebracht, als dein eigenes Gedicht. Und vielleicht, bevor wir darüber sprechen, hören wir es erstmal.
Feuerabend strahlte auf im Linden-Elternpark. Panorama in Rondeau. Ein Paar Fasan, ein wildes Paar im kleinen Schritt, im Trippeltakt, doch gänzlich da. In der Mitte, um sich selbst, kein Blick versteht sie ganz zu fassen. So was Schönes macht den ganzen Krieg vergessen. Ich hab sie gern, doch Paps erkennt da mehr und schießt sie schnurstracks Taxiderm. So stoppt mit einem Mal der Morbus Pick. Das heitere Paar stolziert nicht mehr im lebenlosen Park, zeigt da genau die Stelle Karussell, ein schräger Topos im Rondeau, ein Steppenläufer rollend außer Wind. Du siehst in diesem Haus, wohin du siehst, nur ausgestopfte Haut. Was heute einer zeugt, füllt morgen schon wer aus. So überkragen sie die Kindertage ewig frisch. Fasan, Fasan, du wirst mich nie verlassen. Der Tod zeigt wie, das Leben geht nicht an, doch alles hin nimmt die Amme des Werdens. Hab ich Trabant Fasanenbeller dich gejagt, o Seele? Denk es erlesen schon, in welchem Garten du wieder erscheinst. Ein Angelus Novus rückwärts ins leere Paradies geweht. Macht sich ein starker Fätor breit. Der intumierte Körper ist entschlaffen. Zieh ihm an das Totenkleid und leg ihm in die Lad. Es kommt der Tag, das weiß die Schrift, da ist die Schrift ganz weiß und Gott ist ihr Kopist. Und was ich lese, das ist niemals falsch. Fasan, Fasan. Ich wandle mich in das, wohin ich fliehe, bin ich immer, nie und ganz das Karussell, das auseinanderfliegt. Und Meister Hans, ein braver Mann, den Gottes Hand nur führen kann. Da war, heißt Ding nicht Leichnam? Und der Rest sind flirrende Partikel.
Vielen Dank, Michael. Man kennt dich besonders als Dichter in der Nachfolge der konkreten Poesie, der mit Sprache als Objekt arbeitet, als einen Virtuosen des Anagramms, von dem es ja auch im neuen Band wieder zahlreiche und eindrucksvolle gibt. Dieses Gedicht arbeitet, ich würde sagen, auch anders, nutzt viele zusätzliche Mittel. Wir hören den Echoraum Rilke auch hiermit. Wir hören viele andere Echoräume. Es geht, um mich mal ganz langsam ranzutasten, um eine Begegnung mit einem Fasan, der erschossen wird. Es geht um das Präparieren, um das Ausstopfen. Es geht um den Tod und den Umgang damit. Warum ist genau dieser Text einer, der dir von deinem eigenen Schaffen, von deinem eigenen Werk besonders wichtig ist?
Er ist anschauungsreich und liefert mit diesem Paar, Fasanenpaar, doch ein auch anschauungsreiches Bild von etwas scheinbar Selbstbestimmten, das an einem amönen Ort spazieren geht, dem Garten. Wir hatten zu Hause so einen kleinen Park. Mhm. Und diese Situation des beschaulichen Amönen für sich Seienden wird akut zerstört durch hier den fiktionalen Vater, der schlichtweg dieses Fasanenpaar aus nicht unbedingt näher bezeichneten Gründen erschießt, vielleicht weil es nicht ins Bild passt, ja, oder weil die Fasane da nichts zu suchen haben, oder um die zu verspeisen. Aber die werden ja in dem Sinne nicht verspeist, sondern sie werden taxiderm erschossen, das heißt, die werden präpariert. Mhm. Die sind dann, als wäre der Vater ein Jäger, plötzlich Bestandteil des im Inneren des Hauses und müssten noch eigentlich außerhalb des Hauses sein. Das wäre für mich, ist das so eine Kippfigur. Wenn die als dynamische Entität draußen, ein sprichwörtlich sinnenfrohes Moment, haben die eine sinnenfrohe Gestalt, in dem Moment, wo die aber aus der Außenwahrnehmung herein auch in die Innenwahrnehmung des Hauses, vielleicht auch des Körpers, genommen werden, haben die etwas zutiefst Trauriges, Stillstehendes, vielleicht auch Krankhaftes, denn plötzlich taucht da der Morbus Pick auf. Das ist ja eine sehr, ist eine Metapher. Natürlich Fasane picken auch wie die Hühner, aber Morbus ist die Krankheit und es ist eine Form von Demenz. Damit schon auch sind die natürlich ein schräger Topos, ja. Das Bilderkarussell, was sich dreht, ist plötzlich in die Schräglage gekommen. Es ist selber infiziert von einem Gewaltakt, der dann diesen amönen Kindheitsort beschädigt, um es mal fast bürokratisch zu sagen. Das Ganze selber ist natürlich gefasst, auch formstreng, es sind alles Terzinen. Und siebenhebige Terzinen sind das alles. Hat auch natürlich eine liedhafte Form, wenn hier von Rondeau gesprochen wird. Da gibt es auch den Steppenläufer. Den Steppenläufer kennt man aus den Westernfilmen. Ne? Da kommt da was angerollt. Das fand ich immer fantastisch. Das ist ja, da gibt es dann Windmaschinen, aber der genaue Weg des Steppenläufers ist nicht zu kontrollieren. Das ist ein störendes Moment, was irgendwie driftet. Das Rondeau aber, oder auch das Rondell, das auch als Form, als eine strenge Form, oder das Karussell hat immer um die Zentrifuge herum eine Bewegung. Das ist zu kontrollieren, wenn es nicht kaputt geht. Und das Gedicht selber hat auch eine strenge Form. Es geht aus der Kreisbewegung in die Linearität der Terzinen mit einer ganz bestimmten Bildabfolge und so weiter. Das heißt, warum dieses Gedicht? Weil es etwas auch natürlich mit Tod zu tun hat und mit Bildsituationen, die sich eingebrannt haben, meinetwegen auch in die Seele eingebrannt haben. Das Wort Seele kommt ja auch drin vor. Oder kommt das Wort Seele nicht drin vor? Doch, mit dem Mörike-Anspielung, oder Seele, denk, ne, mit der Mörike-Anspielung. Also hat sich meinetwegen die Seele eingebrannt und aber die Aufgabe war auch hier einen Bilderbogen zu spannen, der sehr formstreng ist, um über das Prokrustesbett der Form eine noch konzisere Entsprechung auch der vielleicht auch Scharfsinnigkeit und der Angemessenheit für etwas zu finden, was durchaus einen auch feierlichen Ton haben muss bei allen liedhaften Anspielungen mit der Doppelung Fasan und so weiter. Deswegen, weil dieses Gedicht auch ein zentrales Thema, was bei mir immer mit Tod und Sterben zu tun hat, ausführt. Der Meister Hans ist ja
der Scharfrichter.
Der Scharfrichter und der wandelnde Tod natürlich, ja. Der Scharfrichter ist dann möglicherweise auch über die Vaterfigur zu denken, dieses Gedichts, nicht? Und das Karussell, das auseinanderfliegt, ist natürlich dieses nicht mehr zu reparierende Moment von Erinnerungsunschärfe dann, wohingegen aber dieses Gedicht nicht auseinanderfliegt. Das wäre der Konterpart.
Ja. Ja, du hast es gesagt, es ist ein formstrenger Text, es ist ein komplexer Text, es ist ein anspielungsreicher Text. Man hört zahlreiche berühmte Gedichtzeilen mitschwingen. In der Mitte um sich selbst kein Blick. Da denke ich, oder höre ich Rilkes Panther mit. Im leblosen Park, da habe ich Stefan Georges totgesagten Park im Ohr. Du siehst in diesem Haus, wohin du siehst, nur ausgestopfte Haut. Das ist natürlich Gryphius.
Ja.
Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden. Vielleicht magst du uns so zum Schluss dieses Podcasts, das würde mich sehr interessieren, mal in deine Werkstatt mitnehmen. Wie machst du so ein Gedicht? Also wie gehst du vor? Was ist die Motivation? Was ist die dann zu dem Impuls, zu dem Text führt? Und was ist dann der Entstehungsprozess?
Ja.
Vielleicht am Beispiel dieses Textes.
Es gibt einen Nukleus. Das ist tatsächlich eine sehr präzise Vorstellung vom elterlichen Garten, in dem Falle hier. Und in diesem elterlichen Garten stolzierten tatsächlich mehr oder weniger unberufen Tiere, die man da gar nicht vermutet hätte. Also diese Fasane gab es. Es gab auch Enten. Es gab Füchse. Ganz viele verschiedene Vogelarten. Und die bedienten sich an den Dingen, die sie vorfanden. Der Garten selber ist der Acker, der bebaut wird. Giambattista Vico, der Vers, ist ja das, wo dann der Ackerpflug von, sagen wir mal, links nach rechts geht. Dann macht er eine Wende und geht von rechts nach links. Der Vers, die Umkehr, ja. Und der Versuch, diese durch die Erinnerung flirrenden, schwirrenden Bildpartikel zu bannen, in eine stabile, aber trotzdem in der Stabilität dynamische Situation zu fassen, mit Überblendungen in die Linearität von Schrift aufzufalten. Das wäre sozusagen die ideale Vorstellung gewesen eines Konzepts. Konkret ging es durch wahnsinnig viel Zeit, also zur Abfassungszeit von Cora. Da gibt es Texte drin, die sind älteren Datums, aber die sind in irgendeiner Form auch immer wieder überarbeitet worden. Der größte Teil ist aber hintereinander entstanden, und zwar stets morgens von 5 Uhr bis ungefähr vielleicht 6:30, 7:00. Und da kam nicht viel raus, obwohl genau diese Zeit wahnsinnig intensiv und unbefangen war und voller Energie. Oft nur 2-3 Worte oder eine halbe Zeile, die dann wieder verworfen wurde. Aber ich merkte genau, das ist der einzige Weg. Sonst geht's gar nicht. Es muss am Morgen eine Art von Tabula rasa sein. Der Freudsche Wunderblock muss wieder aufgezogen sein, wissend, dass der nicht alles löscht, aber die Fläche wieder frei macht, ja. Und das war dann eben das, was Rilke sagt, er muss was leisten. Ja, also war eben dieser Begriff von Leistung. Das war immer die Ausgangssituation. Und ich merkte aber, das dauert zwar lange, aber ich komme Schritt für Schritt in eine von mir doch durchaus gewünschte Richtung. Ja. Und in dem Sinne ist Cora das genaue Gegenteil von offene Unruhe. Das sind in Anführungszeichen hingerotzte, einmalig nur gemachte, nie korrigierte Dinge, teilweise mehrere am Tag entstanden. Das war da auch das Konzept, darum hat das ja auch das Notizbuchartige.
Ja, die Liebesgedichte.
Offene Unruhe ist überhaupt nicht jetzt mit gängigen ästhetischen, kann man natürlich machen, wenn man das nicht weiß, ja klar. Für mich habe ich das nicht gemessen mit gängigen ästhetischen Kategorien, die ich auch internalisiert hatte. Die würden diesem Maßstab, den ich selber habe, gar nicht genügen. Ja. Hier ist das ganz fein ziseliert. Ich bin auch in die Etymologien reingekommen, apropos Dotenkleid, ja, auch ins Mittelhochdeutsche, auch ins Althochdeutsche, in die Sprache der Psalme, habe dann auch von der poetologischen Etymologie her Verbindungen gesucht, die heute nicht mehr aktiv sind, die ich wieder reaktiviert habe, wo bestimmte Bedeutungsaspekte von Worten untergegangen sind, ja. Und das war also Kernarbeit sozusagen im Steinbruch von Sprache.
Ja.
Und von daher ist das alles sehr, sehr fein ziseliert, auch auf mehreren Ebenen miteinander ein Netzwerk bildend. Hier dieses Gedicht gewählt, weil es dann, ich sage fast dennoch, so einen narrativen Charakter hat.
Ja, ja. Und jetzt hast du uns vom Ausgangspunkt, vom Nukleus erzählt. Und wann kommt dann die Entscheidung für die Form? Steht die fest oder ergibt die sich beim Schreiben? Oder ist das eine bewusste Entscheidung, dass du sagst, dieses Bild, dieses Thema, diese Herangehensweise braucht genau diese Form?
Das sind 9 Terzinen, also 9 Strophen à 3 Zeilen mit 7 Hebungen. 9, 3, 7, das wäre so eine Reihe gewesen. Dann gibt es das Paar, das sind 2 Fasanen. Dann gibt es Ich und Vater, 2, 2, 2, 3, 7, 9.
Mhm.
Das wäre so eine Reihe, die dann gewissermaßen für mich gesetzt war. Ich hatte dieses auseinanderfliegende Karussell als ein Bild des Endes, der Zerstörung, des Stoppens von etwas schon relativ früh. Ich das wusste aber, dass es an den Schluss gesetzt wird. Die Bewegung des Eichhörnchens im Rade heißt es bei Schopenhauer als Chiffre für das Leben. Ja, dass dann plötzlich etwas mit einem Knall endet, ja, akut endet, das wusste ich, dass das der Schluss ist. Und ich wusste auch, dass dann vorher noch, Gott ist der Kopist der Schrift, das ist ja diese kabbalistische Vorstellung, ja, dass eigentlich der wahre Gott die Schrift selbst ist und so weiter. Die Vorschrift auch, das ist wieder die Anleihe des Vaterdenkens, ja, Vorschriften machen. Und so habe ich irgendwann eine Ordnung hergestellt, die thematisch geleitet war, sodass ich dann nicht die Strophen linear von oben nach unten schreiben konnte, sondern ähnlich wie bei Schattenfroh etwas auslassen konnte, weil ich wusste, das kommt in dieser Station noch, aber mir fällt wieder nichts ein, ich habe da keine Lust zu, oder ich muss da nochmal ins Lexikon gucken oder in die Lexika, oder ich muss unbedingt jetzt sofort das ausführen, weil da ist frisch, da brennt was. Ne? Und das war in dem Sinne ein Vorteil, dass ich also für die Strophen in der Abfolge einen Plan hatte.
Michael, wir sind dir extrem dankbar, dass du uns so intime Einblicke in deine Arbeitsweise gegeben hast. Wir sind dir genauso dankbar dafür, dass du uns so genau an der Hand genommen hast durch das Gedicht von Lörke, durch das Gedicht von Rilke. Wir könnten ewig weiterreden, wir machen jetzt aber einen Punkt. Vielen herzlichen Dank, dass du heute im Lyrikkabinett warst.
Ich danke dir sehr, Tristan.
Das war Im Grunde wäre ich lieber Gedicht. Der Poetry Podcast des Lyrikkabinetts. Aufgezeichnet im Lyrikkabinett München mit Michael Lenz. Moderation Tristan Marquardt.